Die letzte Idee, die Nietzsche bis zur Ekstase berauscht hat, ist seine Lehre von der ewigen Wiederkunft, vom unbedingten und unendlich wiederholten Kreislauf aller Dinge. Sie stellt sich mir dar als das ins Ungemessene gesteigerte Diesseits Verlangen. Alles, was ist, muss genau so, wie es ist, immer wiederkehren, sobald alle Kombinationsmöglichkeiten der Daseinselemente nach unberechenbar langen Zeiträumen erschöpft sind. Das ist ein Problem der Wahrscheinlichkeitsrechnung, das widersprechende Lösungen zulässt. Aber für Nietzsche ist diese Lehre viel mehr als eine bloß theoretische Überlegung. Sie ist ihm eine große Verantwortlichkeit, ein zwingendes Motiv zur Heranzüchtung des Übermenschen. Aber wie viel sie ihm selbst auch bedeuten mochte, so ist sie doch nur seine wirkungsschwächste Idee. Das immer unendlich oft in allen seinen Entwicklungsphasen Schicksalsnotwendigkeiten und Unvollkommenheiten wiederkehrende Gleiche, das in seinem Nacheinander nicht einmal durch die Erinnerung sich als identisch wiedererkennen darf, weil es sonst schon nicht mehr das Gleiche wäre, kommt praktisch auf das Einmalige hinaus. Es wird zur rein zahlenmäßigen Sache, die uns kalt lässt und so gut wie keine Motivationskraft besitzt, für Nietzsche aber nur deshalb so geheilt und bedeutungsvoll sein konnte, weil sie ihm in höchst gesteigerten Momenten seines persönlichen Erlebens begegnet ist und ihm Ewigkeit kündete. Weh spricht, vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Ganz andere Kraft eignete der Idee von der Krone des Lebens, ganz anderes Schwergewicht besitzt der indische Karma- und Wiedergeburtsgedanke, die brahmanische All-Eins- und die buddhistische Nirvana-Idee. Nietzsches ewige Wiederkunftslehre hat kaum viel Anklang geweckt, selbst in sonst gleichgestimmten Seelen. Umso mehr hat er in seiner entschiedenen Diesseitsbetonung und seinem unüberbietbaren Antichristentum das Wort gefunden, auf das die heutige Welt eingestellt ist. Mit einer geradezu heiligen Redlichkeit, er nennt die Redlichkeit die jüngste Tugend, schreibt er seine Tafeln der neuen Zeit, und ihn studieren muss jeder, der diese Zeit verstehen will. Unsere Kulturziele stehen tatsächlich zum Christentum und seinem Orientiertsein am Reich Gottes Gedanken in direktem Gegensatz. Nietzsche ist der echteste, wahrste Antichrist, den die Welt gesehen hat, und als ganzer Mensch gewiss nach dem Sinne seines großen Antipoden, Jesus von Nazareth. Die prachtvolle, nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde Bestie ist freilich in ihrer vermeintlichen Verwirklichung einfach eine Karikatur auf Nietzsches Ideal. Zarathustras Übermensch ist etwas ganz anderes als der Gewalt- und Genussmensch von heute mit seinen brutalen Instinkten und Machtgelüsten. Nietzsches Aristokrat ist sehr unähnlich unserem Geburts- und Geldadel, vielfach auch unserem Gelehrtenadel. Aber wer will leugnen, dass der Kapitalismus die Fähigkeit, die schrankenlose Bahn des Gelderwerbs zu betreten, sombart, dass der Wettlauf der Nationen oder vielmehr ihrer herrschenden Schichten nach dem breitesten Platz an der Sonne durchgeführt mit skrupellosen Mitteln, die nur eine Schande kennen, nicht moralinfrei erfunden zu werden? Wer will leugnen, dass diese Zeitmächte in der Richtung von Nietzsches genialen Ausblicken gelegen sind, dass sie hingegen absolut nichts zu tun haben mit dem evangelischen "Habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist, sorget nicht für den morgenden Tag, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Übel sollt ihr nicht widerstreben. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so lasst uns genügen." Und nun finden wir uns vor einer überaus widerwärtigen Erscheinung unserer Tage, der elenden Übereinkunft jener Faktoren mit den leeren und unerbittlichen Forderungen des Nazareners. Man redet von christlichen Nationen und Staaten, von christlichen Soldaten und Kaufleuten. Man überbietet sich in christlichen Entrüstungsphrasen, wenn es gilt, den Gegner niederzuzwingen und zu vernichten. Wo bleibt bei solchem Possenspiel Nietzsches heldenhafte Redlichkeit?